Morgen ist, sei ein Ermutiger. Sei ein Ermutiger. In der Lesung von 1. Thessalonicher 5 kam dieses Wort einige Mal vor. Wenn wir uns fragen, was braucht unsere Welt am dringendsten? Nun, da gibt's ganz viele Antworten. Die eine sagen, endlich ein Klimawandelprogramm, das den Klimawandel aufzuhalten. Andere sagen, eine gerechtere Verteilung der Güter. Andere sagen, wir müssen endlich begreifen, dass unsere Ressourcen endlich sind und können nicht so verschwenderisch mit umgehen. Aber was brauchen wir persönlich am nötigsten? Unsere Nachbarn, unsere Freunde, die Arbeitskollegen, die Schulkollegen, die Ehepartner, die Kinder. Eins davon ist ganz sicher, wir brauchen Ermutigung. Jeder braucht Ermutigung und sehnt sich im Grunde danach, jemand bei sich zu haben, der ihn ermutigt. Wir leben in einer Welt, die geprägt ist von Enttäuschung, von Verletzung, geplatzten Illusionen, von Hoffnungslosigkeit. Entmutigung erkennen, identifizieren, ja emotional können wir sagen, er hat den Mut verloren, den Lebensmut. Menschen sind depressiv, traurig, stumpf, abgestumpft, haben keine Perspektiven. Und wer kennt nicht das Gefühl, keiner mag mich oder mag mich wirklich? Wer kennt nicht das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich bin ausgepowert? Auch in unserem Denken begegnen wir immer wieder Entmutigung. Wenn wir über diese Welt nachdenken, die Zeitung lesen, die Nachrichten sehen, denken wir, wo soll das alles hinführen? Entweder werden Probleme schön geredet oder man resigniert. Das Verzweiflung, was gibt es mit dem Terror? Wo soll es hinführen? Das sind die Misserfolge, das Versagen, fehlende Perspektiven und dann die persönliche Bilanz. Ich sehe keinen Ausweg. Einmal, ich schaffe das nicht, die Emotion. Aber dann auch, wenn wir darüber nachdenken, über die Probleme dieser Welt, über die Probleme im eigenen Leben, über das Scheitern, ich schaffe das nicht. Also ich habe keinen Lebensmut mehr, aber auch objektiv, ich schaffe das nicht. Das stürmt über mich ein. Wir sind entmutigt, obwohl wir vielleicht manchmal großartige Erlebnisse hatten, auch in unserem Glauben. Wir haben Wunder Gottes erfahren, aber dann ist der Alltag, da ist so viel negatives, zerstörendes Denken. Und wir haben uns vielleicht auch in der Gemeinde an Mittelmäßigkeit gewöhnt. Die großartigen Zusagen Gottes, die Wunder Gottes und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in der Ewigkeit. Irgendwo haben wir es im Hinterkopf. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Aber in der Mittelmäßigkeit des Alltags sind wir auch oft entmutigt. Wir singen in der Anbetung über diese Einzigartigkeit Gottes, über seine unendliche Größe und Herrlichkeit, aber verlieren es im Alltag aus dem Blick. Bevor ich über zwei Bibelstellen zur Ermutigung sprechen möchte, stelle ich uns 5 Privilegien vor Augen, die wir haben dürfen als Gemeinde. Privilegien, die wir unseren Gefühlen, unserem entmutigten Denken entgegensetzen dürfen, gerade dann, wenn es uns nicht gut geht. Vielleicht morgen, vielleicht schon heute Abend, wenn wir an die Woche denken. Das erste ist, wir kennen Gott. Wir dürfen Gott kennen und uns zu ihm nahen. In dem Text, den wir zu Beginn hörten, wo von verschiedenen Opferrieten die Sprache ist, wir brauchen das nicht. Wir haben Jesus, der uns mit in die Gegenwart des lebendigen Gottes nimmt. Lasst uns einen Augenblick über diese Größe Gottes nachdenken. Manchmal denken wir, bei den 6-7 Milliarden Menschen kann Gott nicht jeden Einzelnen im Blick haben. Schon gar nicht meine Sorgen. Wir wissen, dass kein Haar von unserem Kopf fällt, was Gott nicht weiß, und dass kein Spatz unter dem Himmel von Gott nicht gesehen wird. Lasst uns ein kleines Gedankenexperiment machen. Die Bibel sagt in dem Psalm, dass Gott alle Sterne mit Namen gezählt hat. Eine Frage, wie viele Sterne gibt es? Was schätzt ihr? Vielleicht weiß es jemand. Unzählige. Ja, das ist richtig. Aber wir wollen jetzt ein Gedankenexperiment machen, um uns die Größe Gottes vor Augen zu stellen. Weiß es jemand? Sonst könnt ihr bei Wikipedia oder Google nachlesen. Über 10 Trilliarden Sterne. 10 Trilliarden Sterne, das ist eine 1 mit 21 Nullen. Jetzt haben wir 7 Milliarden Menschen. Was schätzt ihr, wie viele Sterne hat jeder von euch vom Vater im Himmel im Weltall mitbekommen? Mal so ganz grob gesagt, für jede Sekunde einen neuen Stern. Milliarden Sterne. Könnt ihr mal nachrechnen. 21 Nullen an der 1 dran. 7 Milliarden Menschen. Wie viele Sterne das sind. Das heißt, Gott ist so groß, dass er tatsächlich jeden einzelnen 7 Milliarden Menschen im Blick haben kann. Und seine Lebenssituation. Und nicht nur gerade ebenso, sondern in einer unvorstellbaren Fülle. Wenn es in irgendeinem Song heißt, ich schenke dir einen Stern. Ja, was ist das? Gott hat uns Millionen, Milliarden von Sternen geschenkt. Oder hat nicht geschenkt, aber geschaffen, dass wir uns seine Größe vorstellen können. Und jetzt kommt es. Wir können uns diesem unendlich großen Gott nahen. Er ist für uns da. Jesus sagt, es ist euer Papa, euer Abba. Der Geist Gottes möchte uns in die Gegenwart des lebendigen Gottes führen. Das ist ein Privileg, dass wir sagen, Gott, du bist so aufmerksam, du bist so groß, unendlich groß, ich kann es nicht begreifen. Aber wenn wir das Sternenspiel mal durchzählen, können wir vielleicht ahnen, wie groß dieser Gott ist. Und ohne einen Opferritus im Alten Testament dürfen wir sagen, Jesus, mein Erretter, mein Erlöser, mein Heiland, danke, dass du mich jetzt in die Gegenwart des lebendigen Gottes begleitest. Und dass Gott all das weiß, was mich entmutigt sein lässt. Ein zweites Privileg. Wir alle haben Zweifel, Fragen, wir haben Lebenskrisen, gewaltige Lebenskrisen und Schuld, die unser Leben zerstört hat. Manchmal denken wir, wozu das alles? Muss das sein? All diese vielen Fragen, die ich nicht beantwortet bekomme, meine Zweifel an Gott, meine Krisen, wo ich sagte, ich könnte doch darauf verzichten, auf diese und jene Not. Und wir dürfen wissen, all das ist nicht wertlos, ist nicht schicksalshaft. Die Krankheit, die mir begegnet, die Arbeitslosigkeit, ist nicht Zeichen der Interesselosigkeit Gottes, sondern ist, so wie Helmut Thielicke, ein Theologe in Hamburg, es nach dem Krieg formulierte, all das, was uns im Leben begegnet, ist in der Hand Gottes ein Material, das unseren Glauben formt. Also ein Privileg zu wissen, das, was mir morgen begegnet, ist nicht zufällig, sondern es wird in der Hand Gottes das Material, aus dem mein Glauben geformt wird. Ein drittes Privileg. Wir haben einander als Ermutiger. Wir sind hier zusammengestellt mit Menschen, die die gleiche Gesinnung haben. Menschen, die Gott kennen. Und das ist so ein großes Vorrecht, eine Gemeinschaft wie diese, dass wir zusammengestellt sind, einander zu ermutigen. Wir kommen gleich nochmal drauf. Wir brauchen einander. Deshalb heißt es in dem Text, die Versammlung nicht verlassen, wenn wir gleich schon mal hören, sondern zusammenkommen zu fragen, Gott, wen darf ich heute ermutigen? Als Einzelne. Aber ein viertes Privileg, wir sind zusammengestellt als eine Gemeinde, Gott anzubeten. Mit Liedern, mit Worten, mit Gebeten, mit Zeugnissen, mit einem ganz persönlichen Darstellen, wer ist Gott für mich? Wir sind zusammengestellt, gemeinsam Gott anzubeten, die Einzigartigkeit, die Größe Gottes auszutauschen, zu formulieren, zu proklamieren, so ist unser Gott. Wenn auch so unsere Probleme sind, aber so groß ist unser Gott. ein fünftes Privileg. Wir haben eine Zukunft, eine neue Welt ohne Leid. Also ich bin ja von Beruf Arzt gewesen, jetzt bin ich im Ruhestand. Ich habe sehr viele Menschen getroffen, mit jedem Jahr, wo sie älter geworden sind, hat ihre Zukunftserwartung abgenommen, weil der Tod sicher bevorstand. Bei uns darf es genau umgekehrt sein. Mit jedem Jahr, mit dem wir älter werden, gehen wir unserer eigentlichen Zukunft entgegen, in einer neuen Welt, in der neuen Welt Gottes ohne Leiden, ohne Schmerz. Wir Christen haben eine Zukunft. Oh, das ist lieb. Dankeschön. Wir haben eine Zukunft. Das ist ein ganz großes Privileg, was uns unterscheidet von sehr vielen Menschen, die eine absteigende Zukunft haben, weil alles wenige wird ihre Kraft, ihre Anerkennung, ihre Energie, ihre Gesundheit. Aber wenn wir merken, vieles lässt nach, dürfen wir sagen, aber wir haben eine aufsteigende Zukunft, weil wir eine Zukunft bei Gott haben. Wir haben eine ewige Perspektive. Der Tod ist nicht das Letzte, das Unvermeidbare, sondern der Übergang, der Beginn eines neuen Lebens. Und Paulus schreibt, damit macht euch gegenseitig Mut, dass ihr die Perspektive Gottes in der Ewigkeit habt oder dass Jesus wiederkommt, je nachdem, was zuerst sein wird. Nun wollen wir uns zwei Texte anschauen aus Hebräer 10 und Hebräer 3. In Hebräer 10 heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, damit wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und aus Hebräer 13, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und dich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Deshalb sollen wir einander ermutigen. Nun, wenn wir uns Texte anschauen, die uns sehr gut bekannt sind, dann lesen wir oft so drüber und sagen, kennen wir schon und haken es ab. Deshalb ist es manchmal sinnvoll, einen Text, der uns bekannt ist, zu lesen und zu achten. Welche Aussagen sind da drin? Welche Aufforderungen? Welche Verben? Welche Tätigkeit? Und wir müssen diesen ersten Text anschauen aus Hebräer 10. Lass uns mal einige Stichpunkte innerlich aufschreiben oder vielleicht auch tatsächlich mitschreiben. Lasst uns an der Hoffnung festhalten. Jawohl, wir haben Grund zur Hoffnung. Und das ist keine billige Vertröstung. Es wird schon wieder, Kopf hoch. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das ist eine Vertröstung. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Wenn wir hoffnungslos sind aufgrund unserer Vergangenheit, unserer schicksalhaften Vergangenheit, wie wir geprägt worden sind durch Erziehung, durch Lebensumstände. Das muss nicht schicksalshaft sein und bleiben, denn ich habe einen Erlöser. Ich habe Hoffnung trotz meiner Schuld, meines Versagens. Gott steht treu zu seinen Zusagen. Eine weitere Aussage. Gott ist treu. Das ist das Wesen Gottes. Gott kann nicht untreu sein. Deshalb ist es Gott auch so wichtig, dass wir unsere Treue versprechen, etwa in der Ehe halten, weil das sein Wesen ist. Die Treue. Dann spornt einander an, diese Aufforderung. Spornt einander an, feuert einander an, ruft einander zu. Ja, ich stehe zu dir, ganz gleich, wie es dir geht. Und damit das geschehen kann, schreibt Paulus, lasst euch nicht dazu verleiten, die Versammlungen nicht ernst zu nehmen, zu versäumen. Den Wert der Gemeinschaft wollen wir neu entdecken, dadurch, dass wir einander ermutigen, ganz persönlich und gemeinsam Gott anbeten. Wozu einander ermutigen? Zu Liebe und zu guten Taten. Zu Liebe und zu guten Taten. Und das täglich. Warum täglich? Nun, weil wir jeden Tag genügend Entmutigung erfahren. Sei es durch Kritik, sei es durch unsere Selbstbewertung. Ich habe wieder versagt, ich schaffe das nicht. Das sind destruktive Gedanken. Wir hören viele schlimme Nachrichten in unserer Familie, am Arbeitsplatz, in der Zeitung, im Fernsehen. Gedanken der Unzufriedenheit, die sind täglich da und deshalb brauchen wir auch täglich Ermutigung. Wenn wir uns an die Situation des Hebräerbriefes, wenn wir uns die Situation anschauen, ist der Hebräerbrief gerichtet an die Christen der zweiten Generation. Es waren 30 Jahre vergangen seit der Himmelfahrt Jesu. Und wenn in der Apostelgeschichte anfänglich eine dynamische Gemeinde berichtet ist, wo täglich tausende Menschen dazukamen, wo Zeichen und Wunder geschehen, so ist im Hebräerbrief eben eine gewisse Ernüchterung erfolgt. Jesus ist nicht wiedergekommen. Die anfängliche Begeisterung, wir schaffen das, sind nur ein paar Jahre, bis Jesus wiederkommt, ist dem Alltag gewichen. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Das ist mit gemeint, solange es noch heute heißt. Umso wichtiger ist es, eine Ermutigung zu haben, um diesen Ermüdungserscheinungen der Gemeinden entgegenzuwirken. Das ist wichtig, sich gegenseitig anzuspornen. Halte durch. Damit die Sünde euch nicht betrügt, so heißt es. Der Betrug der Sünde. Wir wissen, dass im Schöpfungsbericht im Garten Eden Eva betrogen wurde von der Sünde. Es wurde ihr vor Augen gemalt von der Schlange, wie schön der Baum ist, wie frisch und lecker das Obst da dran ist. Und das ist doch ein ganz einfacher Weg, es einfach danach zuzugreifen. Es ist der einfachere Weg, der schnellere Weg zum vermeintlichen Ziel. Aber es war ein Betrug, wie wir wissen. Und oft ist es so, das, was uns als eine Abkürzung kommt, unsere Not, unser Leid zu betäuben, zu vermeiden, ist nachher ein Betrug. Wenn wir sagen, es ist so schwer, zur Wahrheit zu stehen und alle vereinfachen sich das etwas, indem die Maßstäbe etwas runtergeschraubt werden. Ich weiß zwar, dass es nicht ganz gut ist, aber es ist eine Abkürzung. Nachher merken wir, wenn ich die Abkürzung des Lügens gewählt habe, das ist ein Betrug. Danach ist es noch schlimmer. Das tun doch alle so. Ich rechtfertige mich mit dem, was leichter ist, was alle tun, und verliere den Maßstab Gottes aus den Augen. Weil da ist niemand da, der mich ermutigt und sage, jawohl, stehe zur Wahrheit. Das ist das Prinzip Gottes und wer zur Wahrheit steht, kann mit der Kraft Gottes rechnen. Wir haben als Christen oft vor Augen, ich darf das nicht, ich darf jenes nicht, ich darf das Finanzamt nicht betrügen, ich muss immer die Wahrheit sagen und. Lass uns ermutigen, du bist ein Mensch, der berufen ist, zur Wahrheit zu stehen. Wenn wir unsere charakterlichen Schwächen erkennen, dann rechtfertigen wir uns halt schnell so, ich bin halt so, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und meine Umgebung, meine Umwelt, meine Eltern haben mich halt so und so geprägt werden lassen. Wir rechtfertigen uns, statt hinzukehren zu den Maßstäben Gottes und zu sagen, jawohl, es gibt Erlösung für meinen Jähzorn, für meine Minderwertigkeit. Aber genauso ist es Sünde in den Augen Gottes, wenn wir einem entmutigenden Denken, einem verzagten Denken freien Lauf lassen, wenn wir das Leben statt es zu gestalten, es einfach laufen lassen. Denn von alleine wird nichts richtiger. Und da ist auch die Aufforderung, im Denken umzukehren zu den Möglichkeiten Gottes. solange es heute heißt. Das heißt, heute, solange wir im Alltag leben, im Alltag der Entmutigung, bis Jesus wiederkommt, solange ist es wichtig, dass wir uns täglich ermutigen, unsere Zusammenkünfte nicht verlassen. Denn die Zusammenkünfte der Gemeinde Jesu dienen der Ermutigung. Wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, wir können es aus Tradition tun, aus Pflichtbewusstsein. Wir können aber auch sagen, Gott, zeige mir, wen kann ich heute ermutigen? Wir kommen gleich nochmal drauf. Ermutigung. Das Wort, das dir gut tust, kannst du dir nicht selber sagen. Aber wir haben einander, solche Worte, die uns gut tun, einander zu sagen, unseren Glauben zu bekennen, die Möglichkeiten Gottes zu bekennen. Ermutigte Menschen, getröstete Menschen sind Menschen, die sind fähig, andere zu ermutigen. Ich lese eine kleine Geschichte vor, die ich im Internet gefunden habe. Da ist eine junge Mutter, sie hat einen schrecklichen Tag. Ein Unglück folgt dem anderen. Die Waschmaschine gibt den Geist auf, das Telefon klingelt ständig. Sie leidet unter starken Kopfschmerzen. Und um das Unglück komplett zu machen, bringt der Postbote eine Rechnung, die sie nicht bezahlen kann. Frustriert setzt sie ihren kleinen Sohn auf den Hochstuhl und lehnt ihren Kopf so auf den Hochstuhl und beginnt an zu weinen. Dann nimmt der kleine Junge den Schnuller aus seinem Mund und steckt ihn seiner Mama in den Mund. Die weinende Mutter erinnerte ihn daran, wie oft ihm sein Schnuller bei Traurigkeit getröstet hat. Und er zog daraus die Schlussfolgerung, meine Mama braucht im Augenblick den Schnuller als Seelentröste nötiger als ich. Der Zuspruch, den Gott uns schenkte, als wir ihn kennengelernt haben, als wir ihn dringend brauchen in verzweifelten Situationen, dieser Zuspruch kann später andere Menschen innerlich aufrichten und wieder froh machen. Nun, was ist Ermutigung? Ermutigung ist nicht Schönreden, billiger Trost, ein freundliches den Kopf hoch. Im Griechischen ist das Wort Paraklein, was meint Trösten, Ermahnen, Zusprechen, drei Dimensionen. Trösten, Ermahnen, Zusprechen im Sinne von Ermutigen. Gut, ermahnen klingt strenger, klingt strafend, aber ist immer gebraucht im Sinne von anspornen, trösten, etwas zusprechen, zuzurufen, halte durch. Die Zusagen Gottes einander zuzurufen. Also manchmal denken wir dann eher an den Appell, halte durch, streng dich an. Setz dich mir ein, sei ein gutes Vorbild. Als Menschen in der Gegenwart Gottes kommt nicht zuerst der Appell, halte durch, sondern zuerst eine Zusage, du bist mein geliebtes Kind. Du bist Licht in dieser Welt, das habe ich dir zugesagt. Du bist Salz, nicht werde Salz, sondern du bist Salz. Du hast meinen Geist in dir. Nicht streng dich an, sei frommer, damit du den Geist Gottes bekommst, sondern als Kind Gottes hast du meinen Geist. Und das ist ein Geist der Kraft. Eine Gesinnung, die Gedanken, die die Möglichkeiten Gottes dir vor Augen stellt. Und das meint ermutigen, dass wir das einander zusprechen. Jawohl, ich sporne dich an, durchzuhalten. Nicht aus eigener Kraft, denn du hast die Kraft schon. Durch den Geist Gottes. Du bist eine Zusage, du bist. Und dann kommt diese Imperativ jetzt, halte durch. Corrie ten Boom, eine Frau, die im KZ unendlich vieles durchgemacht hat in Holland, die Juden versteckt hat, die getötet werden sollte, die selbst im KZ war und Schreckliches erlitten hat, sagte, lass Gottes Versprechungen auf deine Probleme leuchten. Jawohl, sie hatte viele Probleme, Ängste, Sorgen, körperliche Not, wenn die Wanzen ihr die Nachtruhe geraubt haben im KZ. Aber lass Gottes Verheißungen auf deine Probleme leuchten. Und die Probleme sind nicht mehr volle Dunkelheit, sondern von der Lebenskraft Gottes. Im 1. Thessalonicher 5, wir hörten es in dem Text, tröstet einander, macht einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es jetzt schon tut. Das aber auch davon, vom ermahnende Rede, vom Wachsamsein, vom Nüchternsein, vom Bodenständigsein. Ja, das meint die Möglichkeiten Gottes in Anspruch zu nehmen, sie nicht zu verschlafen. Wenn von dem Panzer des Glaubens die Rede ist, jawohl, mein Glaube darf gepanzert sein, auch wenn er angefochten ist. Ich darf vor Augen haben, dass es ein Glaube ist, der aus der Welt Gottes kommt und in mir Gestalt gewinnen möchte. Helm der Hoffnung. Der Helm schützt meine Gedanken vor destruktiven Gedanken. Und ich darf mich entscheiden, hoffnungsvolle Gedanken Gottes zu denken. Ermahnen kann auch bedeuten, dass wir einander einen blinden Fleck aufzeigen, ein einseitiges Gottesverständnis. Für die einen ist Gott aufgrund ihrer Erziehung ein fordernder Gott, nur ein fordernder Gott. Und da dürfen wir einander ermahnen, indem wir sagen, du, Gott ist nicht der zuerst fordernde Gott, sondern der Gott, der dir begegnen möchte, der dir etwas zuspricht. Und der dann auch sagt, weil ich mit dir bin, weil ich dich aus der Sklavenschaft in Ägyptenland geführt habe, deshalb kannst du meine Gebote auch einhalten. Ermahnen kann auch bedeuten für jemand, der sagt, ja, Gott ist mein Freund und ist alles ganz easy. Und das Leben ist schöner mit ihm. Dem dürfen wir auch sagen, Gott ist auch dein Boss, der sagt, wo es lang geht. Einander ermahnen, eine verkürzte Perspektive zurechtrücken. Aufeinander Acht haben, haben wir gelesen. Ja, das Gegenteil ist, dass wir einander gleichgültig sind. Aber hörst du vielleicht, einander Acht haben, das klingt nach Kontrolle. Ist es Kontrolle oder Fürsorge? Im Gesamtzusammenhang der Bibel ist Kontrolle ein Fremdwort. Wir sollen aufeinander Acht haben im Sinne der Fürsorge. Nicht des Kontrollierens, das dürfen wir dem Geist Gottes überlassen. Tägliche Ermutigung. Ermutigung geschieht durch den Mund, durch Zusagen, durch wahre Worte. Dadurch, dass wir inmitten von Situationen die Zusage Gottes hineinsprechen. Aber Ermutigung geschieht auch durch Hände. Das sagt in Apostelgeschichte heißt es, durch diakonische Hilfsdienste stärken sie einander, halfen sie einander. Bevor wir gleich zu einigen praktischen Dingen kommen, wollen wir uns nochmal anschauen, einen Menschen der Ermutigung und die Nebenwirkung von Ermutigung. Das von Barnabas der Rede. Barnabas, Sohn des Trostes, war ein Ermutiger. Da gab es einen Konflikt mit Johannes Markus. Paulus, der sehr sachlich war, sagt, Johannes Markus kann ich nicht gebrauchen. Er ist mir nicht zuverlässig genug. Und Barnabas, der Sohn des Trostes, sagte, das macht nichts. Ich werde ihn ermutigen zum Durchhalten. So hat Paulus den Silas auf die Missionsreise genommen und Barnabas, Johannes Markus. Zunächst war ein Streit zwischen Paulus und Barnabas, aber dann hat Barnabas seine Rolle als Ermutiger erkannt und sagte, ich nehme Johannes Markus mit, ich ermutige ihn. Und dann waren es zwei Missionsteam. Das, was zunächst auseinanderzubrechen drohte, hat sich verdoppelt. Es waren zwei Missionsteam, weil Barnabas seine Aufgabe als Ermutiger gesehen hat. Und von Barnabas heißt es dann, und das ist, finde ich, fantastisch, als er nach Antiochia kam, ermutigte er alle. Und durch seinen Dienst führte Gott der Gemeinde immer mehr Menschen zu. Ein Kernsatz in der Beobachtung wachsende Gemeinde ist der, nur ermutigte Leute können eine Gemeinde ermutigt werden. Also Menschen, die von Gott ermutigt sind, können eine Gemeinde ermutigen. Und ermutigte Gemeinden werden wachsen. Was zeichnet unsere Gemeinde, eure Gemeinde aus? Wie wäre es, wenn ein Kennzeichen eine Gemeinde ist? Jawohl, wir Menschen, die entmutigt sind, die verzweifelt sind, sind herzlich willkommen. Aber sie gehen als ermutigte Menschen hinaus aus dem Gottesdienst. Gott hat sie ermutigt und wir haben sie ermutigt. Dein Platz in der Gemeinde, sei ein Ermutiger. Sei ein Ermutiger. Wie kann es konkret geschehen? 4 Möglichkeiten. Sage jemand ein Wort der Ermutigung. Du hörst vielleicht seine Lebensgeschichte. Frage Gott, welches Wort, Gott, möchtest du diesem Menschen sagen als Zeichen der Ermutigung, dass du ihm Mut machst. Den Ängstlichen sagst, Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben. Der Geist der Angst ist immer vom Widersacher, vom Feind Gottes. Gott hat dir den Geist der Kraft gegeben. Formuliere es, sprich es jemand zu. Erinnere jemand an die Möglichkeiten Gottes. Der Gott, der Wunder tut, ist heute da. Der Gott der Möglichkeiten, der Gott, der treu zu dir steht, trotz deines Versagens. Eine Schuld ist für Gott kein Problem, denn dafür ist Jesus gestorben. Für dich vielleicht schon, weil du dich schuldig fühlst, trotz der Vergebung, die Jesus dir zuspricht. Aber nimm das Wort Gottes ernst. Und wenn Jesus dir vergeben hat, dann darfst du dir auch selbst vergeben. Und du darfst wissen, dass deine Schuld, dein Versagen Gott nicht abhält, seine Werke zu tun, sondern dass in der Hand Gottes deine Schuld das Material wird, aus dem Gott deinen Glauben formt. Das Material, aus dem Gutes werden kann, trotz deines Versagens. Vielleicht, und das ist vielleicht die jüngere Generation, sendest du jemand eine SMS oder ein WhatsApp mit einem Wort der Ermutigung. Du, ich habe gerade an dich gedacht. Ich möchte dir sagen, du, ich finde es toll, dass du dich so einsetzt. Und ich finde es toll, wie lebensfroh du bist. Oder wie zuverlässig du bist. Oder wie ernsthaft du bist, wie gründlich du bist. Lasst uns einander ermutigen mit Beobachtungen, die wir einander haben. Dass wir einander stärken. Dass wir sehen, du, wenn ich an dich denke, sehe ich, was hat Gott an dich hineingelegt. Deine Leidenschaft, deine Begeisterung. Lasst uns einander ermutigen. Mit Worten, nachher nach dem Gottesdienst. Vielleicht mit einer Umarmung. Du, darf ich dich umarmen, so wie Gott dich umarmt und dir zusprechen, wie Gott dich sieht? Oder mit einer Textnachricht? Vielleicht schreiben wir eine Karte. Das ist vielleicht für andere die Möglichkeit. Du, ich wollte dir einfach sagen, wie schön, dass du in unserer Gemeinde bist. Wie schön, dass du ein Kind Gottes bist. Und wie toll, dass wir beide Kinder Gottes sind. Und dass wir gemeinsam die Größe Gottes bekennen dürfen. Oder ein Telefonat, dass du vielleicht jeden Tag einen Menschen anrufst, dem du etwas Gutes sagen möchtest. Stellt euch mal vor, ihr kriegt jetzt jeden Tag von 2 Leuten einen Anruf in der Woche. Was würde das bedeuten? Und wenn ihr am nächsten Sonntag überlegt, das Wetter ist noch schöner als heute, soll ich da wirklich zum Gottesdienst kommen? Jawohl, ich komme, weil ich andere ermutigen darf durch meine Gegenwart. Dass der Raum voll wird, weil ich Menschen, die vielleicht niedergedrückt sind, dass ich Gott frage, du, ich habe dein Wort Gottes für dich. Gott hat es mir gerade gezeigt, hat mir es aufs Herz gelegt. Und ist das nicht ein Grund, zum Gottesdienst zu kommen, trotz des schönen Wetters? Wir wollen jetzt, bevor ich bete, einen Augenblick Zeit haben. Und ich hätte so den Wunsch an euch, fragt Gott, womit kann ich heute und morgen jemand ermutigen? Vielleicht auch noch am Dienstag. Wie kann ich es tun? Durch eine Umarmung? Dadurch, dass ich jemand sage, du, ich finde es toll, dass du hier bist, nämlich ein Wort zuspreche, eine Textnachricht gebe, eine Karte schreibe, anrufe. Gott zeigt euch das jetzt, wo wir einen Augenblick der Stille haben. Jesus, danke, dass wir mit dir in die Gegenwart Gottes eingetreten sind, dass wir Gott anschauen dürfen, in der gemeinsamen Anbetung, aber auch ganz in der persönlichen Begegnung. Und Gott, der du Herr bist dieser Welt, der du Schöpfer bist, der du diese Welt erhältst, du bist unser ganz persönlicher Gott, der du sagst, ich bin für dich da, ich bin der Gott, der dich ansieht. Deshalb bist du angesehen, auch wenn kein Mensch dich ansieht. Ich sehe dich an, deshalb bist du angesehen. Du siehst uns da, wo wir uns am liebsten verstecken möchten, wo wir uns vor dir schämen. Und du sagst, ich sehe dich an. Nicht als einer, der dich verurteilt, weil Jesus Christus seine Schuld schon getragen hat und die Strafe dafür. Ich sehe dich an als einen, der dich ermutigt. Ich sehe dich an als einen, der mit dem Geist der Kraft erfüllt ist, mit dem Geist der Hoffnung und der Zuversicht. Und so siehst du uns an. Danke dafür. Und danke, dass wir auf dich achten dürfen, um einander ermutiger zu sein, um einander anzuspornen, da wo wir im Alltag schlaff geworden sind, ganz neu die Privilegien, die wir als Christen haben, zu erkennen, die Möglichkeiten Gottes zu bekennen, die Liebe Gottes, die Treue Gottes. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest, einander deine Zusagen sehr konkret zuzurufen, zuzusprechen, zuzuschreiben, damit in alledem deutlich wird, welchen Gott wir haben und welches Privileg es ist, eine Gemeinde zu sein, wo wir einander haben. Danke, dass du uns dazu hilfst. Amen.